Also ich bin sehr dankbar, dass ihr mich eingeladen habt und so zahlreich erschienen seid. Ich hoffe, es wird keine dritte Predigt. Oder wenn, dann die richtige auch, genau wie die vorangegangenen. Und ich kann eins schon vorwegnehmen. Also ich bin auch seit 6 Jahren verheiratet und es ist auch eine Gebetserhörung gewesen. Und es funktioniert einfach die Mutter Gottes mit einschalten und es wird zum Selbstläufer geradezu. Also aus meiner Erfahrung. Auf das ihr versteht, was mit mir passiert ist, muss ich von vorne anfangen. Ich bin in einer atheistischen und gewalttätigen Familie groß geworden. Wir waren 4 Kinder gewesen und meine Eltern haben die Konflikte innerhalb der Familie immer mit Gewalt gelöst. Vater schlägt Mutter, Mutter schlägt Kinder, weil sie sich dem Vater gegenüber nicht erwehren kann und die Kinder schlagen sich untereinander. Und so gab es einige Ereignisse in meiner Lebensgeschichte, die mich sehr geprägt haben, zum Beispiel eines, wo ich 7 Jahre alt war, ich weiß nicht, 5, ist sie 5 ungefähr? Sie ist 2,5, na schau an, wie groß sie schon ist. Also ich war 7 Jahre alt und war auf den Rückweg vom Hort gewesen, vom Kindergarten und hatte eine Brottasche gehabt, mit der ich gespielt habe auf dem Nachhauseweg und da ist der Lederriemen abgerissen und ich sagte mir, na das wird ja keine Schwierigkeit sein, ich werde es meiner Mutter zeigen und die wird mir das reparieren. Und was ich nicht wusste, dass meine Mutter mit meinem Vater einen heftigen Streit hatte, mein Vater dann gegangen ist und noch eine Tour gefahren hat, die 2 Stunden dauern sollte und meine Mutter sauer auf ihn war. Und ich platze just in diese Situation hinein. Meine kleine Schwester, 5 Jahre, die saß am Küchentisch, hat aufs Mittagsbrot gewartet und ich stellte mich mit meiner kaputten Brottasche neben meiner Mutter und zeigte ihr diese kaputte Brottasche und verband es gleich mit der Bitte, schau mal Mama, die ist kaputt gegangen, kannst du mir die nicht bitte heil machen? Und meine Mutter drehte sich um vom Küchenherd und schlug mir gleich mit der Rückhand ins Gesicht und sie hörte nicht auf, mir ins Gesicht zu schlagen und ich floh unter den Küchentisch, ich konnte das alles nicht einordnen und meine Mutter packte mich an den Füßen und zerrte mich wieder heraus, um weiter auf mich einzuschlagen und ließ erst von mich ab, nachdem ich aus Nase und Mundwinkel blutete, und ich wieder fliehen konnte unter den Küchentisch. Und dabei sagte sie immer, du bist an allem schuld, du bist an allem schuld. Nachdem sie sah, dass ich eben heftig blutete, wandte sie sich uns wieder zu und sagte, ich werde mich umbringen und zeigte mit der Finger auf mich, der unter dem Küchentisch hervorlugte. Und du bist an allem schuld. Und sie drehte tatsächlich den Gashahn zu und wieder auf, sodass das Gas ausströmte. Und das wurde uns schon in frühester Kindheit gesagt, dass dieser Geruch einfach Gefahr bedeutet. Also kam ich wieder unter dem Küchentisch hervorgekrochen und bis am Gasherd ran und versuchte, den Gashahn abzudrehen. Und meine Mutter bemühte sich, mich davon abzuhalten, indem sie weiter auf mich einschlug und hörte erst auf, nachdem mal Blut aus dem Ohr herauskam. Dann ging sie raus aus der Küche mit dem Satz, ich werde mich aufhängen, drehte sich nochmal um zu mir und sagte, und du bist an allem schuld und ging tatsächlich aus der Küche heraus. Und ich hörte, wie die Dachbodentür klappte. Es war eine alte Holztür mit Holzstiegen. Ich hatte zwischenzeitlich das Gas ausgedreht und wusste, aufhängen hat etwas mit einem Seil zu tun und ging an die Küchenschublade und nahm ein altes Kartoffelschälmesser in die Hand. An der anderen Hand meine kleine Schwester, die 5 Jahre alt war und folgte meiner Mutter auf den Dachboden. Gott sei Dank konnte ich meine kleine Schwester nicht hinterherziehen, sodass ihr einfach auch ein Bild erspart blieb, was mich nämlich oben erwartete. Ich kam oben an und meine Mutter stand auf einem alten Küchenstuhl und hatte schon eine Wäscheleine um den Hals gebunden. Und wie sie mich dann sah, sagte sie zu mir, ich werde mich aufhängen und du bist an allem schuld. Und das wollte ich natürlich nicht sein. Und versuchte, weil ich wusste, ich muss da oben irgendwie ran, versuchte ich an ihren Körper herhochzuklettern und sie stieß mich immer wieder mit ihren Füßen herunter und mit ihren Armen, sodass ich immer wieder herunterpurzelte und nach dem 4. Mal einfach einsehen musste, dass es mir nicht gelingen wird, meine Mutter zu retten und dass ich offensichtlich schuld sein werde daran, dass meine Mutter sich jetzt das Leben nimmt. Innerhalb dieser Ohnmacht, in der ich mich ganz einfach auch fühlte, in dieser Situation, fing ich dann vor lauter Panik an dem falschen Ende der Wäscheleine mit dem Kartoffelschälmesser herumzufiedeln. Es hätte überhaupt keinen Effekt gehabt und meine Mutter sagte auf einmal von oben herab, hör auf, die Wäscheleine gehört Müller. Just in diesem Moment zerbrach etwas in mir drinne halt. Ich denke, Gott hat uns als Menschen mitgegeben, wenn er uns in diese Welt stellt, eine Form des Urvertrauens und die Eltern haben die Verantwortung, Gott und dem Menschen gegenüber dieses Urvertrauen zu stärken durch positive Impulse. Meine Eltern waren offensichtlich durch ihr eigenes Verhalten nicht dazu, eigene Lebensgeschichte nicht dazu in der Lage gewesen. Und so zerbrach in mir tatsächlich dieses Urvertrauen. Ich wusste, meine Mutter wird sich nicht das Leben nehmen und dass sie gelogen hat. Denn wenn sie sich das Leben nehmen will, interessiert sie doch herzlich wenig die Wäscheleine von Müller. So ging ich dann herunter. Meine Mutter kam tatsächlich auch hinterher. Und sie steckte mich ins Bett als Bestrafung und ohne Essen ins Bett. Und ich ging in mein Kinderzimmer, zog die Decke über den Kopf und jammerte in mein Elend hinein. Ungefähr 2 Stunden später kam mein Vater von der Arbeit und da die Kinderzimmertür offen war, hörte ich den Dialog zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Und nach einer Weile fragte mein Vater, wo ist der Junge? Ich war damit gemeint und offensichtlich, um ihre Gewalttätigkeit mir gegenüber zu rechtfertigen, weil ich lag ja blutverschmiert im Bett, fing sie an, eine Geschichte zu erzählen, also dass ich etwas ausgefressen haben sollte und sie mich bestraft hat und forderte meinen Vater auf, mich jetzt auch ins Kinderzimmer zu gehen und mich auch zu bestrafen. Und er kam tatsächlich ins Kinderzimmer und zog seinen Riemen, seinen Hosenriemen heraus und fing an, auf mich einzuschlagen. Und ich sagte dann die ganze Zeit, Papa, Papa, die Mama lügt, sie hat nicht die Wahrheit gesagt halt. Und da schlug mein Vater noch kräftiger zu, weil er, wie er sagte, mir herausnahm zu sagen, dass meine Mutter lügt. Da ist an diesem Tag etwas, das Zweite in mir zerbrochen, das ist nämlich das Gefühl vor Gerechtigkeit, denn es war einfach ungerecht, was da passierte. Da es mir nicht gelungen war, in irgendeiner Art und Weise eine positive Aufmerksamkeit von meinen Eltern zu erreichen, habe ich einen Trick erfunden. Ich ging in die Schule und wenn ich eine Eintragung bekam, eine negative von der Schule, Verhalten auffällig oder ähnliches, hatten meine Eltern sich mir zugewendet, natürlich mit negativen. Sie hatten mich geschlagen, aber für mich war es wenigstens eine Form der Zuwendung, selbst wenn sie negativ war. Und so bekam ich immer Eintragungen, Verhalten ungenügend oder auffällig, laut. Und ich fing an, der Pausenclown zu werden und Streiche zu spielen in der Schule und hatte dadurch immer auch eine Form der Aufmerksamkeit innerhalb der Klasse. Aber letztendlich ging es mir darum, dass mir meine Eltern Zeit geben und wenn es die Zeit war, wo sie mich verprügelten hat oder bestraften. So kam dann die nächste Situation, da war ich 10 Jahre alt und ich hatte offensichtlich eine Eintragung gehabt in meinem Hausaufgabenheft. Und dann kam die Situation im Wohnzimmer, ich kauerte zwischen Fernseh und Couch, ungefähr 1 Quadratmeter Platz, und hielt schützend die Hände über mich und mein Vater schlug auf mich ein, meine Mutter 3 Meter daneben, weil ich eine Eintragung im Hausaufgabenheft hatte. Und ich schrie nicht aus Angst, sondern ich hatte Panik, mein Leben zu verlieren, weil mein Vater war gerade mal Anfang 30 und ein kräftiger Mensch. Und meine Mutter forderte auf einmal meinen Vater aus dieser Distanz auf, hör auf Dieter, du schlägst den Jungen sonst tot. Dieser Satz war für mein weiteres Leben sehr prägend gewesen. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich eigentlich immer einer gewesen, den andere Klassenkameraden herausgesucht hatten, in der großen Hofpause in die Ecke gedrängt hatten und auf den Kopf gehauen hatten. Was die Jungs nicht wussten, dass ich mittlerweile so viel Wut und Zorn in mir drin hatte durch das Verhalten meiner Eltern mir gegenüber, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben wehrte, eigentlich aus der Opferrolle herausgestiegen bin zur Täterrolle. Und ich habe sie beide platt gemacht. Und auf einmal bekam ich eine Form der Aufmerksamkeit innerhalb der Schule. Wow, hast du gesehen, der Thorsten, der hat die umgehauen. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und sie grüßten mir und waren freundlich zu mir. Ich wusste nicht, dass es Angst ist, aber für mich war es eine Form der Aufmerksamkeit. Und ich dachte mir, hey, ach so funktioniert das. Und ich fing an, ein stadtbekannter Schläger zu werden. Und hatte mich emotional immer weiter von mir selber entfernt und auch von meinem Gegenüber, weil meine Eltern es einfach nicht gelungen war, mir zu signalisieren, dass ich willkommen bin auf dieser Welt. Und jedes Mal, wenn ich mich prügelte, sagte ich zu dem meinen Gegenüber, wenn wir uns jetzt prügeln werden, geht es für mich nicht um ein blaues Auge oder einen rausgeschlagenen Zahn. Wenn du gewinnen willst, musst du mich totschlagen. Da war der Satz meiner Mutter, die mein Vater aufforderte aufzuhören, auf mich einzuschlagen, weil sie Angst hatte, dass ich getötet werde von meinem eigenen Vater, totgeschlagen werde. Und das hat natürlich bei meinem Gegenüber, selbst wenn ich mal getroffen wurde und wieder aufstand und ihn gefragt habe, hast du mich nicht verstanden, wenn du gewinnen willst, musst du mich totschlagen. Das hat bei meinem Gegenüber sehr viel Respekt und Angst ausgelöst. Und ich wurde dadurch zu einem stadtbekannten Schläger. Mit 15 Jahren hat mein Vater mich das letzte Mal geschlagen, weil ich mich dann nämlich vor ihn aufbaute und emotional so verödet war, mir selbst und anderen Menschen gegenüber, dass ich ihn herausforderte, mich aufbaute vor ihn, habe gesagt, was ist denn los? Ich denke, du willst mich totschlagen. Hau doch mal richtig zu, oder hast du keinen Saft in deinen Knochen, alter Mann? Und auf einmal mal bemerkte mein Vater, dass er mich mit seiner Gewalttätigkeit nicht mehr kontrollieren kann und bekam selber Angst vor seinem eigenen Sohn, vor mir. Und schmiss mich aus der Wohnung raus und ich war dann eine Woche unterwegs und habe in Kellern und auf Dachböden geschlafen und habe nach essbaren Sachen gesucht und habe mich dann entschlossen, zurückzugehen. Und ich denke mir, im Normalfall ist es so, wenn die Kinder mal 2 Stunden über die Zeit weg sind, dass da Polizei und Arzt angerufen wird in der Hoffnung, die Kinder aufzufinden und sich Sorgen zu machen. Wo sind sie nur? Meine Eltern machten sich keine Sorgen, sie wollten mich gleich wieder verprügeln. Und ich stellte mich dann vor ihnen hin und positionierte mich und sagte euch zu, ihr habt mich in diese Welt gesetzt, ihr habt für mich eine Verantwortung übernommen, ihr müsst mir mindestens Essen, Trinken und Unterkunft geben. Und wenn ihr das nicht tut, werde ich euch anzeigen bei der Polizei oder beim Jugendamt. Und mein Vater sagte, es ist okay, das kannst du bis zum 18. Lebensjahr und dann hast du zu verschwinden. Ich denke, ein jeder von euch kann euch vorstellen, wie die nächsten 3 Jahre aussahen, von 15. bis zum 18. Lebensjahr. Sie waren einfach eine Katastrophe. Nicht nur für mich, sondern für all die Menschen um mich herum auch. Hemmungslos, orientierungslos, lieblos, beziehungslos, verantwortungslos. Eine Katastrophe. Die Konsequenzen meines eigenen Lebens ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Mit 18 bin ich das erste Mal ins Gefängnis gekommen, für 9 Monate rausgekommen, 6 Monate circa reingegangen, über 1 Jahr rausgekommen, 6 Monate reingegangen, über 2 Jahre. Das Einzige, was sich veränderte in meinem Leben, war die Haftzeit. Sie wurde nämlich länger. Nach meiner 3. Entlassung begegnete ich ein Mädchen, das sich offensichtlich in mich verliebt hatte und auch meine Auffälligkeit bemerkte, aber dennoch einfach vorbehaltlos mich mit ihrer Liebe umfangen hat. Kann ich einen anderen Menschen Fahrradfahren beibringen, wenn ich es selber nicht kann? Ich glaube nicht. Ich hatte Liebe nicht gelernt. Das heißt, sie lud mich ein, mit ihr zusammen zu leben, in einer anderen Stadt zu ziehen. Und ich dachte, wow, ich kann mein Milieu, ich bekam sehr wohl mit, dass da mit mir was nicht stimmte. Ich dachte, ich kann mein Milieu entfliehen und eine neue Sache anfangen, ein neues Leben anfangen. Aber ich habe doch mein Leben mitgenommen, meine Vergangenheit, meine Prägung. Das heißt, es hat sich nur der Ort geändert und ich fing auch dort an diesem Ort an, mich zu prügeln und die Antje, also meine Freundin, verbal zu verdemütigen. Es war eigentlich meine indirekte Rache gegenüber meiner Mutter und ihrer Gewalttätigkeit mir gegenüber. Mein Frauenbild und Vaterbild war völlig irritiert und weit entfernt von dem, was Liebe ist oder sein sollte. So kam dann nach 7,5 Jahren, sagte sie zu mir, ich kann nicht mehr, Thorsten, meine Liebe ist aufgebraucht, ich werde mich von dir trennen. Und sie war eigentlich für mich immer eine meiner 2 Stützen, nämlich eine emotionale Stütze, endlich ein Mensch, der mich annahm, wie ich bin und sich bemühte, wie sie später sagte, mich aus meinem inneren Gefängnis, welches sie ja bemerkte, herauszulieben, aber ihr nicht gelang, weil ich nicht in der Lage war zu lieben. Ich war gar nicht beziehungsfähig. Ich hatte ja nicht mal eine Beziehung zu mir selbst. Das war die eine Krücke, die ich hatte und auf der anderen Seite hat mein Vater mich nicht nur geschlagen, er hat mir auch Dinge beigebracht, die gut sind und wert sind, Ordnung, Sauberkeit, Beharrlichkeit, arbeitsam. Und ich war gerade dabei, einen Meisterbrief abzuschließen, ich wollte mich selbstständig machen, ich bin Dachdecker und ich musste nach 4 Monaten einsehen, dass ich die Meisterprüfung nicht bestehen werde, weil da Mathematik war und mein Vater mit mir in meiner Kindheit Mathematikhausaufgaben gemacht hat und mich immer dabei geschlagen hat und ich natürlich völlig blockiert und traumatisiert war, alles was mit Mathematik zu tun hatte, weil ich es in Verbindung gebracht habe mit der Gewalttätigkeit meines Vaters mir gegenüber. So brachen eigentlich beide Stützen weg. Eine Signal, die Antje will sich trennen, andere Signal, Meisterbrief wirst du nicht schaffen. Und so saß ich dann in meiner nicht vorhandenen Lebensperspektive in meiner Wohnung und dachte über mein gelebtes Leben nach. Ich war 29 und schaute zurück in meine Lebensgeschichte, in meiner Vergangenheit. Und das, was ich da sah, waren keine blühenden Landschaften, sondern das war ein Katastrophen, ein Kriegsschauplatz war es gewesen, nichts anderes. Ich konnte mich an nichts erinnern, woran ich Freude gewonnen hatte oder ein Ereignis, wo ich sage, das war toll oder ähnliches. Es waren nur Aneinanderreihen von Katastrophen. Und so saß ich da, nicht getauft, keinen christlichen Bezug. Und jetzt, genau in diesem Moment kam mir in den Gedanken Faust. Und ich sagte so in diese unsichtbare Welt hinein, ohne zu wissen, dass sie existiert. Denn wenn ich gewusst hätte, dass sie existiert, hätte ich es nicht getan. Du kannst meine Seele haben, ich scheiße auf mein Leben. Aber ich will dafür leben, 1,5 Jahre wie ein König auf dieser Welt. Aber du kannst sie dann haben, ich will es nicht mehr. Am nächsten Tag kam ein Bekannter zu mir und fragte mich, ob ich mit ihm nach Ostberlin fahren kann. Er wollte einen russischen Emigranten besuchen, das tat ich. Und diese Person bekam dann selber Besuch von 2 anderen Personen. Und so wie die Typen dort in der Tür standen, die brauchten gar nichts erzählen. Es war einfach klar, die hatten so eine dunkle Ausstrahlung. Und es stellte sich heraus, dass es der Pate von Riga war und sein Leibwächter. Und innerhalb des Gespräches stellten sie mir die Frage, ob ich Luxuskarossen besorgen könnte oder ähnliches. Ich verneinte das, er gab mir seine Telefonnummer. Und ich fing an, darüber nachzudenken, nachdem ich zu Hause war und hatte mit 2 Freunden, die an der Universität, Technischen Universität Berlin Feinmechanik studierten, Kontakt aufgenommen. Und diese beiden Typen studierten nur Feinmechanik, um die Schließmechanismen von Mercedes und BMW zu überwinden. Und das in einer affenartigen Geschwindigkeit. Kein Sicherheitssystem war vor ihnen gesichert. Nach 20 Sekunden fuhren sie mit dem Fahrzeug los, ohne Schlüssel zu haben. Sie waren einfach Spezialisten auf diesem Gebiet. So hatte ich Fahrzeuge und rief den Russen an und sagte, ich habe Fahrzeuge, welche und wie viel willst du haben? Und er sagte, ja, also vorwiegend Luxuskarossen, SL, Mercedes, Oberklasse, 7er. Und ihr müsst uns aber nach Russland bringen. Also fing ich an, eine Logistik zu entwickeln, hatte noch einen Bekannten, der in der Druckerei arbeitete, der hat eine Nachtschicht eingelegt und 600 Blankopapiere angefertigt für Fahrzeuge, Kennzeichen besorgt, Halternachfrage gemacht bei der Polizei und haben dann Fahrzeuge angefangen zu verschieben, erst nach Russland, dann eröffnete sich noch eine zweite Schiene in arabischen Ländern und ich verdiente in der Woche ungefähr $90.000 in meine Tasche. Hatte ich nicht darum gebeten, zu leben wie ein König auf dieser Welt? Alle Türen haben sich geöffnet. Die Russen haben uns natürlich hofiert, weil sich für die ein äußerst lukratives Geschäft eröffnete. Und die Organisation fing an zu wachsen auf 54 Mittäter. Und wie sich ein jeder vorstellen kann, in einer kriminellen Organisation, die wird geleitet nicht durch Liebe wie bei einer christlichen Organisation, sondern durch Angst. Und innerhalb dieser Organisation war eine Person, der Dieter, der sich dadurch auffällig geworden ist, dass er durch sein Verhalten meine Position als Kopf der Organisation in Frage stellte. Und um die Gruppe wieder zu straffen und zu disziplinieren, habe ich ihn erschossen. Vor euch steht ein verurteilter Mörder. Aber es wäre ja nicht eine Geschichte von Gott, wenn sie nicht weitergehen würde. Ungefähr erschossen habe ich ihn am 20. Juni 1992. Ungefähr 3-4 Wochen später kam die Antje nochmal auf mich zu. Sie wollte offensichtlich schauen, ob sie irgendetwas retten kann an dieser Beziehung und fragte mich, ob ich mit ihr in Urlaub fahren würde. Ich sagte zu, wir suchten uns ein Land aus und fuhren dann dorthin. Und haben all meine Spielzeuge mitgenommen, Equipment, also Paraglider, Jetski, KTM-Maschine. Ich habe mein Leben lang Sportarten betrieben, wo ich mein Leben riskiert habe, um mich in diesen Grenzbereichen ganz einfach auch lebendig zu fühlen. Wir fuhren nach Mallorca und da ich schon immer kunsthistorisch interessiert war, fuhren wir auf der Insel herum und schauten mir Burgen, Schlösser und Ähnliches an. Und dann war auch in der Ferne sah das aus, auf Mitte auf der Insel. Und das sah aus wie eine Burg. Umso näher wir kamen, stellte sich heraus, es ist eine Kirche, ein Kloster. Der Ort heißt San Salvador. Damals wusste ich noch nicht mal, was es bedeutet. Und wir kamen die Serpentinen hoch und am Ende der Serpentine steht eine riesengroße Jesusstatue, die die Hand ausstreckte und die andere in den Himmel. Für mich keinerlei Bewandtnis, weil ich kein Christ war. Und ging in diese Kirche hinein und kam nach einem Rundgang heraus und hatte in mir ein Gefühl, Ja, heute würde ich die Begrifflichkeit Seligkeit benutzen und konnte es nicht einordnen. Also Gefühle werden ja ausgelöst durch Taten an uns, werden Gefühle in Gang gesetzt oder in Bewegung gesetzt oder ausgelöst. Und ich stellte mir nun die Frage, was hier los ist an diesem Ort, warum ich auf einmal dieses Gefühl von Freude in mir hatte. Und in dem Vorraum des Kirchenschiffes war ein Raum mit Glasvitrinen gewesen und da waren Zeitungsausschnitte und Briefe, unter anderem auch in Deutsch. Und ich fing an zu lesen und es stellte sich heraus, dass es Menschen sind, dass es ein Wallfahrtsort war und dass es Menschen waren, die sich bedankt haben für Gebetserhörungen. Und ich dachte mir, das ist ja hier wie bei Wünsch dir was. Ein jeder von euch stellt sich mal bitte vor, er hätte nicht drei Wünsche, sondern einen. Drei Wünsche ist einfach, zwei für mich, einen kann ich sogar noch verschenken. Ein jeder stelle sich mal bitte vor, er hätte einen persönlichen Wunsch für sich selbst, nicht dafür, Mutter möge krank werden oder irgendwelche anderen Dinge, sondern für sich selbst. Einen einzigen, der sich erfüllt. Macht langsam, Gott nimmt euch ernst. Ihr habt nur einen. Man wünscht sich Dinge, die man nicht hat. Und so forderte ich die Antje auf, mir einen Zettel zu geben. Sie gab mir einen alten Kassenbon und ich drehte mich weg und schrieb auf meinen Zettel, man wünscht sich ja Dinge, die man nicht hat. Ich wünsche mir ein Leben in Glück. Das heißt, trotz all der Macht und des Geldes, das ich hatte, war in mir drin ein tiefes Gefühl von Unglücklichsein. Ich faltete diesen Zettel zusammen und schmiss ihn hinter einem Gitter, da war eine Sarkophagplatte und rutschte hinter dieser Platte, hinter der Kante weg und war damit auch aus meinem Blickfeld verschwunden und ich machte mir darüber keine Gedanken mehr. Am nächsten Tag waren wir am Strand und die Antje war eher die, heute würde ich sagen, Kontemplative, sie lag am Strand und ließ sich brutzeln und ich war eher der Aktive und nahm meinen Paragleiter, meinen Fallschirm und sagte zu ihr, hör ich zu, ich werde jetzt auf diesen Berg gehen und werde hier runtergleiten an den Strand zwischen den Menschenmassen, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erhaschen. Und du nimm das bitte auf Videokamera auf. Und dass sie dann denken, was für ein toller Hecht, das ist natürlich Schwachsinn gewesen. Das wusste ich damals noch nicht. Ich ging dann auf diesen Berg und versuchte den Schirm aufzuziehen. Und ich glaube, nach dem 30. Mal circa fing die Thermik an, mich hochzureißen. Und ich war auf ungefähr 50 Meter Höhe und zog den Schirm an, dass ich rechts runtergleiten kann. Und just in diesem Moment reißt die Thermik zusammen ab und der Schirm klappt zusammen und ich stürze nach unten und unter mir war kein Wasser, sondern Steine. Und den einzigen Gedanken, den ich fassen konnte, wenn ich jetzt da unten aufschlage, bin ich tot. Ich schlug auf, ich war bei Bewusstsein, ich höre die Menschen, die da angelaufen kamen und sagten, der ist tot, ich habe es gesehen. Und kam auf mich zu und fing an, mich in eine stabile Seitenlage zu bringen. Und ich sagte, da ich ja bei Bewusstsein war, fasst mich nicht an, ihr wisst ja nicht, ob ich meine Wirbelsäule verletzt habe. Und fing an, dann mich selbst zu bewegen und stand und stellte dabei fest, dass mir eine Ader geplatzt war am Schienbein und zwischen meinen zwei Pobacken ein großes Hämatom-Bluterguss anfing zu wachsen, aufgrund des Aufpralls. Und anstatt glücklich darüber zu sein, dass ich diesen Absturz überlebt habe, war ich sauer, dass ich nicht rübergeflogen bin, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erheischen. Das zeigt eigentlich auch, in was für einen katastrophalen inneren Zustand ich mich befunden habe. An diesem Tag hatte sich das Fliegen erledigt und ich war sauer, den Schirm zusammengenommen, bin zu Fuß runter und die Antje sah mich schon aus der Ferne, sie auch nicht getauft, keinen christlichen Hintergrund. Und ich sagte zu ihr, weil sie mich fragte, wo bist du gewesen? Antje, eigentlich hätte ich jetzt tot sein müssen, denn ich bin aus 50 Meter Höhe abgestürzt. Da sagte sie zu mir, du bist nicht tot, weil Gott mit dir noch etwas vorhat. Ja, da sagte ich, bist du bescheuert oder was? Quatsch mich nicht mit so einem Rotz voll. Du bist genauso wenig getauft oder ähnliches. Du hast genauso wenig mit Gott am Hut wie ich. Also lass mich mit dem Mist in Frieden. Aber Gott hat diesen Zettel nicht vergessen. Viel später habe ich versucht herauszufinden, wo alles anfing. Das war natürlich auf San Salvador, der Zettel. Und am nächsten Tag schon hat Gott die Chance wahrgenommen, durch diesen Menschen, der Antje, mir eine Antwort zu geben. Du bist nicht tot, weil Gott mit dir noch etwas vorhat. 3 Wochen später werde ich von Interpol in Schweden verhaftet. Die Organisation fliegt auf und ich komme sofort in Einzelhaft, in Isolationshaft. Ich habe niemanden anders gesehen als den Beamten, der mir die Tür geöffnet hat und mir das Essen gebracht hat. und war ich in dieser Einzelhaft für 4 Jahre, 9 Monate und 2 Tage. Was für eine segensreiche Zeit. Warum? Wir Menschen sind von Gott als religiöse Wesen und Beziehungswesen in diese Welt gestellt. Entweder wir stehen in Beziehung und haben ein menschliches Gegenüber. Wenn wir das menschliche Gegenüber nicht haben, aber gläubige Menschen sind, dann brauchen wir keinen Menschen, weil wir haben eine Beziehung zu Gott. Ich hatte weder das eine noch das andere und fing an, einfach einen großen Leidensprozess mitzugehen, der mit mir einfach passierte, weil ich litt wie ein Hund in dieser Isolation. Das einzige Medium, was ich hatte, war ein Tagebuch, wo ich anfing, Fragen hineinzustreuen und mich selbst zu hinterfragen, was mit mir los ist. Und ich stellte mir das so vor, dass ich wie auf einem Bahnhof stehe, rausgeschmissen wurde. Der Zug wird erstmal nicht weiterfahren in Zukunft, denn es hieß ja, dass da ein paar Jahre rauskommen. Und ich setzte mich in den anderen Zug, der fuhr nämlich in die Vergangenheit, und setzte mich an die Fensterscheibe und schaute einfach auf die Dinge, die mir dort wiedergespiegelt wurden. Und ich begann herauszufinden, die Ursächlichkeit, also die Kausalität meines Verhaltens, warum ich so aggressiv war und was die Quelle der Aggression ist und der Depression, nämlich die Angst, und verstand die Dinge, wo ich Opfer war, und natürlich auch fing ich an zu sehen, wo ich Täter geworden bin, wo ich mich bewusst dafür entschieden habe. Nach ungefähr 5 Jahren des Leidens konnte ich die Frage, wer bin ich, beantworten. Ich konnte einen Strich ziehen und unter diesem Strich stand, dass ich in meiner eigenen Lebensgeschichte keinen bösartigeren Menschen begegnet bin als mir selbst. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann es verdrängen und kann sagen, nein, das ist nicht meine Wahrheit. Oder ich kann sagen, es ist meine Wahrheit. Ich tat das Letztere. Es ist wirklich meine Wahrheit. Nun passiert Folgendes. Durch diesen Selbsterkenntnisprozess wird das Gewissen freigelegt. Und die Psychologie ist hervorragend, das ist die Horizontale. Sie kann mir sehr wohl hilfreich sein bei diesem Selbsterkenntnisprozess. Doch wenn ich bei meiner eigenen Schuld ankomme, nicht bei der Schuld anderer Menschen mir gegenüber, sondern bei meiner eigenen Schuld, dann kann mir der Psychologe nicht weiterhelfen, es sei denn, er ist auch Theologe. Da kommt nämlich die Vertikale hinzu und es bildet ein Kreuz. Und umso mehr ich mich mit meiner eigenen Geschichte auseinandergesetzt habe, umso klarer wurde mein eigenes Empfinden dem gegenüber, was ich anderen Menschen angetan habe. Denn wenn ich Schläge bekomme, löst es ja bei mir Gefühle aus. Und es werden die gleichen Gefühle sein, wenn ich andere Menschen schlage. Und so fing an, auch ein Bewusstsein zu wachsen für meine empfundene Schuld. Also nicht einfach ein Sachverhaltsschuld, sondern wirklich eine empfundene Schuld. Ich konnte es nachempfinden und ich hatte den Eindruck, umso mehr ich mich mit meiner Geschichte auseinandersetzte, dass umso größer auch das Gewicht wurde meiner eigenen Schuld. Und ich wusste nicht, wohin damit. So kam dann Ostern 1998, wo ich auf meiner Zelle lag. Das wissen wir alle, Ostern gibt es die Jesus-Filme. Und ich schrieb in mein Tagebuch hinein, hey Jesus, also du hast deine zweite Chance gehabt und ich möchte auch eine zweite Chance halt. Ne? Ist natürlich theologisch völlig daneben, aber das war einfach mein Stand von damals gewesen. Ungefähr nochmal 2 oder 3 Wochen später, nämlich am 15. Mai 1998, lag ich auf meiner Zelle und hatte von meinem Zellenfenster, das war die Sonnenseite, ein Bettlaken gespannt. Und ich lag auf dem Bett und war damit beschäftigt mit meiner Schuld und befand mich eigentlich seit geraumer Zeit in einer Hilflosigkeit, die ich schwer umschreiben kann. Und innerhalb dieser Hilflosigkeit kam auf einmal ein Windhauch, an diesen Gedankenprozess ein Windhauch und blähte dieses Bettlaken auf wie eine Form des Segels und es legte sich zurück ans Fensterkreuz. Und Kreuz, das wusste ich, denn Assoziation dazu ist Christentum und ich fing an eigentlich zu beten, das erste Mal bewusst zu beten und sagte, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn es dich gibt, dann schenk mir doch ein neues Leben. Denn schau doch, was mir alles passiert ist. Und ich fing an zu erzählen, schau mal, mit 7 Jahren, die Mutter will sich von mir erhängen. Dann mit 10 Jahren, mein Vater will mich totschlagen. dann ich selbst entscheide mich nicht mehr Opfer zu sein und tue Dinge, die nicht gut sind. Und ich fing an, bei diesem Betrachten, es zogen wirklich die inneren Bilder an mir vorbei, in einer Innerlichkeit zu weinen, die mir bis zu diesem Zeitpunkt sowas von unbekannt war. Heute würde ich sagen, dass meine Seele über mein eigenes gelebtes Leben geweint hat, was sich dort in meinem inneren Auge vorbeizog. Und ich bat Gott darum, mir ein anderes Leben zu schenken und dass mir leid tut für all die Dinge, die ich getan habe. Und dass ich doch, ich einfach bereue all das, was ich getan habe. Und ich war in der Chronologie wieder angekommen in meiner Zelle und da sich nichts bewegte, fing ich wieder von vorne an. Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann schenk mir bitte ein neues Leben. Ich will dieses Leben nicht mehr. Und ich wollte eigentlich wieder anfangen zu erzählen, schau mal, was mir passiert ist. Und auf einmal höre ich glasklar, so wie ihr mich jetzt hört, ich weiß. Worauf reagieren wir Menschen als erstes? Auf Stimme oder auf Wort? Auf Stimme. Da war kein Verurteilen, kein Was hast du dort getan oder ähnliches, sondern voller Liebe und Barmherzigkeit. Und wenn wir dann zu uns hinbewegen zu den Worten Ich weiß, dann heißt das nichts anderes als Sohn, ich kenne dein Leben. Ich kenne dein Opfer und dein Tätersein. Ich kenne dein Denken, dein Reden und dein Handeln. Ich weiß. Just in diesem Moment hatte ich die Gewissheit von der Existenz Gottes. Und das hat mich so schwer erschüttert, dass mein Welt- und Wertbild, was ich bis zu diesem Zeitpunkt hatte, keinerlei Bestand mehr hatte. Ich hatte am ganzen Körper gezittert, weil ich just in diesem Moment die Gewissheit hatte. Und heute würde ich die Begrifflichkeit benutzen, Ehrfurcht ist die erste Weisheit. Ich verkroch mich in meine Bettecke und war völlig irritiert über dieses Ereignis. Und an diesem Abend schlief ich ein wie ein kleines Baby. Am nächsten Morgen aufgestanden, Freistunde, ich immer noch mit diesen Gedanken beschäftigt, was ist das gewesen? Und es geht die Tür auf und die Mitgefangenen kommen an und wollen mich begrüßen und stellen mir die Frage, was ist denn mit dir los? Warum grinst du die ganze Zeit? Warum glänzt du denn so im Gesicht? Hast du irgendeine Droge genommen? Gib uns auch davon. Ich sage, quatsch mich mal nicht voll, lass mich mal in Ruhe. Und ich mache die Hoftür auf. Die Hoftür wird aufgemacht zum Freistundenhof und ich schaue in den Blau des Himmels, es war ja Mai, und die kleinen weißen Wolken und denke, wow, das sieht ja sowas von genial aus. Und dann schaue ich auf das Grün des Baumes, es war ein Lindenbaum im Haftgarten, und denke, oh, unglaublich, das ist ja krass, was für ein intensives Grün. Das ist doch alles da gewesen. Warum habe ich das nicht wahrgenommen? Und gehe hinein in den Haftgarten und lege mich auf die Wiese, die da war, ein kleines Wiesenstück, und flicke ein kleines Gänseblümchen und betrachte die Struktur und die Schönheit und die Farbe und lache einfach in mich hinein. Und meine Mitgefangenen gehen vorbei und sehen das und denken, na, nu ist er hin, ne? Nu ist er durchgeknallt, nu ist er verrückt geworden, ne? Das hat er nicht geschafft, ne? Die Einzelhaft, das war zu fett für ihn. Nu ist er im Arsch. Die konnten das ja gar nicht einordnen, was mit mir da passiert war. Dieses Wort, nun ist er verrückt geworden, ist hervorragend geeignet, um darzustellen, was da wirklich passiert ist. Wir verrücken Stühle, Tische, Betten. Gott kann Menschen verrücken in eine andere Wahrnehmungsebene. Ich bin ein von Gott verrückter Mensch. Ich war natürlich, da ich auch rational, wir sind ja rationale Menschen halt, ne? War ich damit beschäftigt, was ist das gewesen? Und versuchte für mich Antworten zu finden, hatte ich vielleicht eine Wahrnehmungsstörung oder ähnliches? Und besorgte mir Bücher, Parapsychologie, Anomalien der Welt, morphogenetische Felder und versuchte ganz einfach herauszufinden und eine Antwort zu finden dahingehend, was ist das gewesen? War das vielleicht eine Wahrnehmungsstörung? Ein Sozialarbeiter aus dem Gefängnis, der einen christlichen Hintergrund hat von der Freikirche, Fiete Nordeck, der hat mitbekommen aufgrund meiner Fragen, die ich ihn stellte, dass mit mir etwas passiert ist und gab mir meine erste Bibel. Und ich blätterte darin rum und versuchte eine Antwort zu finden, keine Chance, wie verschlossen. Und so war ungefähr 3 Monate vergangen nach dem vorangegangenen Ereignis am 15. Mai 1998 und ich lag auf meinem Zellenbett. Der Fernseher flimmerte, ich hatte überhaupt kein Interesse zu sehen und darunter war mein Bücherregal und die rote Bibel stand drinne. Und ich war damit immer noch beschäftigt und wir haben mir erst Ruhe und unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir, mein Herr und mein Gott, sagte Augustinus. Also wenn uns die wesentlichen Fragen beantwortet sind, dann werden wir friedlich und ruhig. Und ich stellte mir die Frage, was ist das gewesen? Und lag auf dem Bett und war damit immer noch völlig unruhig. Und auf einmal kommt diese wunderbare Stimme wieder. Mein Blick fällt auf die Bibel, die im Bücherregal steht. Und die Stimme sagt, nimm und schlag auf. Die Stimme hat nicht gesagt, altes, neues Testament oder blätter darin rum, sondern nimm und schlag auf. Meine Frage war gewesen, was ist das gewesen am 15. Mai 1998? War es eine Wahrnehmungsstörung? Also nahm ich die Bibel heraus und blätterte nicht darin rum, sondern ich nahm die Bibel heraus, schlug sie auf und mein Blick fiel auf einen Satz auf der linken Seite. 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Wenn wir aber sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn, Christus, zum Lügner. Und ich schmiss das Buch in die Ecke, weil ich Angst bekam. Weil es war für mich rational nicht einordbar, dass im Buch, für mich ein wahllos aus dem Buchregal herausgenommenes Buch mir eine Antwort gibt auf eine Frage, die ich hatte seit 3 Monaten. Denn was hatte ich getan am diesen 15. Mai 1998? Ich habe Gott meine Schuld bekannt und darum gebeten, mir ein neues Leben zu schenken. Und er hat geantwortet. Also schmiss ich die Bibel in die Ecke, weil ich keine Ahnung hatte von Heilig Geist oder Wort Gottes, sondern für mich war das rational nicht einordbar. Nachdem ich mich beruhigt habe, kam die zweite Frage in meinen Geist. Wir Menschen brauchen Gewissheit darüber, dass uns wirklich die Schuld vergeben ist und dass unser Gott nicht ein Gott ist, der separiert und sagt, das vergebe ich dir, das vergebe ich dir nicht. Weil wenn er das tun würde, hätte ich keine Chance auf ein neues Leben. Ich muss Gewissheit darüber haben, dass mir all meine Schuld vergeben ist. Und schon war meine neue Frage geboren. Ist mir wirklich all meine Schuld vergeben? Und ich versuchte diesmal selbstständig in der Bibel eine Antwort zu finden und es gelang mir einfach nicht. Und 2 Monate später ungefähr, genau die gleiche Situation, ich liege auf meinem Bett mit dieser Frage beschäftigt, ob mir all meine Schuld vergeben ist. Und da kommt diese wunderbare Stimme wieder, mein Blick fällt auf den Rückband der Bibel, nimm und schlag auf. Ich nahm und schlug auf, ich blätterte nicht darin rum. Meine Frage war gewesen, ob mir all meine Schuld vergeben ist und ich schlag auf, direkt bei Epheser 2, vom Tod zum Leben. Und ihr wart tot, gefangen in euren Sünden und von Natur aus Kinder des Zornes und des Ungehorsams. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat euch freigesprochen, nicht aus Verdienste heraus, sondern aus Gnade. Und ihr seid vorherbestimmt für große Werke. Diesmal schmiss ich die Bibel nicht in die Ecke. Denn es waren für mich 3 Dinge passiert, die ich rational nicht einordnen konnte. Genauso wenig kann man rational einordnen, dass Jesus übers Wasser gegangen ist. Aber ich kann es mit meinem Glauben erfassen, dass dieser allmächtige Gott es getan hat. Und so viel hatte ich verstanden, dass da steht, suchete und du wirst finden oder klopfe an und dir wird aufgetan. Ich rief meinen Anwalt an und sagte, keine Beweisanträge mehr, tabula rasa. Ich werde ein Lebensgeständnis abgeben, ich werde mich meiner Verantwortung stellen, meiner Taten. Und bekam zur Verwunderung aller Beteiligten 15 Jahre Zeitstrafe und nicht 28 Jahre. Und ich fing an, ein Bibelstudium anzufangen. Ich habe dann alte Tapeten gehabt und habe meine Zellenwände mit Querverweisen von Bibeltexten und habe Landkarten aufgemalt. Und jedes Mal, wenn die Beamten reinkamen, die haben nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Die haben mir gesagt, nun ist er völlig im Arsch, ne? Und bemalt er schon die Wände mit Bibeltexten. Die konnten das ja auch nicht nachvollziehen, was mit mir passiert ist. Wie kann jemand nachvollziehen, wenn er jemanden trifft, der blind war und auf einmal sehen kann? Wie kann er das nachvollziehen, wenn er selbstständig ein Sehender war oder ein Gesunder war? Ich war nicht nur blind, ich war taub, ich war stumm, ich war krüppelig, ich konnte gar nicht am Leben teilnehmen, ich war voller Aussatz. Da ich wusste, dass ich ins Gefängnis komme und dort Geistliche sind nach meiner Verurteilung, ich war insgesamt 7 Jahre dann in Untersuchungshaft, bereitete ich schon meine Fragen vor, weil ich wusste, das sind Geistliche und so viel hatte ich verstanden, dass da steht, dass man sich taufen soll und hatte ca. 100 Fragen und dachte, na, da gibt es evangelischen und katholischen, das teile ich auf, 50-50, dann kriege ich schneller Antworten. Die waren gar nicht so erfreut von mir, weil offensichtlich da starke Irritationen auftraten, offensichtlich in ihrem eigenen Gottbild, was sie da hätten wohl neu, keine Ahnung, wie ein Ramschladen, bauen, basteln, so dass sie sich nicht verändern müssen. Der andere Priester, der katholische Priester, sagt, ja, schon alles in Ordnung, geh mal in den Katechumenunterricht. Und da traf ich auf einen Menschen, der sehr wohl mitbekommen hat, was mir passiert ist und mir seine gesamte Hausbibliothek zur Verfügung gestellt hat, weil ich natürlich auch viele Fragen hatte, wenn man ein Buch liest von Simone Weil und da taucht dann auf einmal Katharina von Siena oder Teresa von Avila, vor 2 Tagen hatten wir das Fest gerade, auf und da war einfach der Hunger geweckt halt. Ne? Und heute sagt er zu, wenn wir drüber reden, du hast mir meine Bibliothek geplündert, weil ich jedes Mal gesagt habe, wer sind diese Leute, und er hat mir die Bücher angeschleppt, bei ihnen wurden sie weniger, bei mir wurden sie mehr. Die Bücher. Ja, dann habe ich mich taufen lassen am 20. Juni 2000. Und für mich war ja natürlich die Frage ganz spannend. Da gibt es mindestens 3 Hauptkonfessionen und in welcher soll ich mich taufen lassen, habe ich Gott gefragt. Ich kann mich nicht in allen 3 taufen lassen. Und da finde ich auch wieder toll, wie Gott im Prinzip die Freiheit des Menschen lässt, indem er nämlich sagt, beschäftige dich mit der Kirchengeschichte. Er überlässt es uns Menschen selbst, zu welcher Schlussfolgerung wir kommen. Und das tat ich und ich sah eben die Abspaltung 1054 oder 1517. Gott hat ja Humor, Protest, Tanten. Und ich sah aber auch, dass da eine rote Linie durchging. Eingesetzt Petrus durch Jesus und die rote Linie ging durch die Geschichte kontinuierlich hindurch. Und allein dieser Aspekt, ich hatte keine Ahnung von Dogmen oder Ähnlichem, allein dieser Aspekt gab mir die Gewissheit, dass da etwas Kontinuierliches ist, was mir Sicherheit gibt. Und ich entschied mich dann, mich katholisch taufen zu lassen. Das passierte dann auch 2 Jahre später in der Gefängniskapelle am 20. Juni 2000. Viel später bemerkte ich es, dass es der Todestag meines Opfers war. 3 Jahre später habe ich es bemerkt. Als ewige Warnung für mich. 1 Jahr später, ich beschäftigte mich mit den Dogmen und sah, dass die alle Christuszentriert sind, also mich nicht von Christus abziehen, sondern Hilfsmittel sind, um mich zu Christus hinzuführen. Hatte ich Schwierigkeit natürlich mit der Gottesmutter, weil meine Mutter mir keine gute Mutter war und der Gottvater auch immer diese Projektionsflächen auch kein guter Vater war. Aber ich war jetzt erstmal an dem Thema mit Mutter dran und bat dann die Mutter Gottes, mir doch bitte eine Mutter zu sein, die ich nie hatte, eine geistige Mutter. Und ich muss euch sagen, ich habe mich dann 1 Jahr später, am 8. Dezember 2001, dem unbefleckten Herz der Mutter Gottes im Gefängnis geweiht. Und ich muss euch sagen, die ist einfach wunderbar. Es ist unglaublich. Wir hatten heute das Evangelium Hochzeit zu Kana. Es ist unglaublich, wie sie diese Dinge umsetzt. Und sie wird immer wieder sichtbar in meinem Leben. Nach 14,5 Jahren werde ich entlassen. Und Gott hatte mir im Gefängnis gesagt, du musst wieder ins Gefängnis zurück. Das hatte ich noch nicht verstanden. Hat ihn gefragt, ob ich wieder kriminell werden soll. Das meinte er nicht. Heute mache ich pastorale Gefängnisarbeit. Und des Weiteren hat er mir gesagt, geh hinaus aus der Stadt und baue ein Haus der Barmherzigkeit. Das hat er mir auch im Gefängnis gesagt. Und das hatte ich auch lange nicht verstanden. Heute, 7 Jahre nach meiner Haftentlassung, mache ich Pass ehrenamtlich mit meiner Frau zusammen, die dort hinten sitzt. Übrigens eine Gebetserhörung. Pastorale Gefängnisarbeit und vor 1,5 Jahren haben wir ein altes Haus gekauft und haben das renoviert und wieder aufgebaut und haben am 8. Dezember letzten Jahres es der Gottesmutter Maria geweiht und es ist ein Haus für pastorale Gefängnisarbeit, ein Nachsorgehaus für Jugendliche, die ein anderes Leben möchten, aber nicht zurück können in ihr Beziehungsgeflecht. Und jetzt wird es wirklich ernst und der erste junge Gott hat wirklich Humor, heißt doch ernst, da hinten sitzt er, stell dich mal hin, Großer. Und wir wohnen mit den Jungs zusammen und helfen ihnen bei der Schul- und Lehrausbildung und möchten ihnen einfach Eltern sein, wie ich sie persönlich nicht kennengelernt habe. Und das ist eigentlich auch der Spruch gewesen, wo Gott am nächsten Tag auf diesen Zettel geantwortet hat, wo nämlich die Antje sagte, du bist nicht tot, weil Gott mit dir noch etwas vorhat. Für mich haben diese 3 wesentlichen Fragen, die uns Menschen unruhig halten und bewegen, wo komme ich her? Wo gehe ich hin und warum bin ich hier auf dieser Welt? Absolut beantwortet. Ich bin ein Kind Gottes und ich komme von ihm. Und ich bin ein Kind Gottes und ich gehe zurück zu ihm. Und die Sinnhaftigkeit meines Hierseins beantwortet sich geradezu darin, in dem, was ich heute tun darf, nämlich diese pastorale Nachsorgearbeit mit Jugendlichen zusammenarbeiten, auf dass sie nicht 20 Jahre erst im Knast sitzen müssen, sondern schon vorher die Kurve kriegen, auf dass es keine Opfer mehr gibt. Das ist die Geschichte, die ich euch erzählen wollte, die Gott mit mir gemacht hat. Und ich kann euch nur eins sagen, wenn ihr sagt, dass es für euch ein Wunder ist, wie viel mehr ist es für mich Wunder, der ich weiß, wer ich gewesen bin. Ich war blind, ich kann sehen.